DDR 5. Neugier genügt. Mit Thomas Koch.
Und einem Mann zu Gast in der WDR 5 Redezeit, für den eine Musik und einen Rhythmus zum Lebensgefühl und zum Lebensinhalt wurde, der Samba. Von dem hat er so viel in sich, dass er als Samba-Lehrer schon wieder etwas davon abgeben kann. Ein Schüler ist dann auch hier anwesend, ein kommender Schüler im Studio, mal gucken, was daraus wird. Er ist aber auch karnevalserfahrener Köln, hat aber auch den brasilianischen Ritterschlag bekommen, denn seit ein paar Jahren marschiert und trommelt er mit in einer der besten Samba-Schulen beim Karneval in Rio. Guten Morgen, Christoph Quade Couto.
Guten Morgen, Herr Koch.
Um das gleich mal Sie als Kenner zu fragen und unsere Grammatikfundamentalisten zu beruhigen, der oder die Samba?
Es ist der Samba. Also auf Portugiesisch ist es O und O ist maskulin, also es ist der Samba.
Hier hat sich irgendwie die eingebürgert. Haben Sie eine Ahnung, woher?
Ich denke, es liegt an dem Lied Tanze Samba mit mir, weil die Samba mich glücklich macht.
Und das sitzt so tief in uns, wie furchtbar.
Ja, ist leider falsch.
Da müssen Sie jetzt gegen antrommeln, ganz alleine mit Ihren 31 Jahren.
Richtig.
Wie hat der Samba Sie erwischt?
Ja, das ist eine lange Geschichte. Meine Eltern haben angefangen, Samba zu spielen, als ich in der Pubertät war. Und ich habe immer gesagt, ach ja, ihr mit eurem scheiß Samba. Und irgendwann hat mein Vater gesagt, wenn du sagen willst, dass es scheiße ist, dann musst du mindestens einmal auf der Probe gewesen sein und danach kannst du es mit Recht behaupten. Dann bin ich einmal mit hingegangen und fand es super und bin dabei geblieben.
Aber war es nicht cool, Eltern zu haben, die Samba spielten?
Ich glaube, in dem Alter findet man seine Eltern nie cool, egal was die machen.
Aber ungewöhnlich ist es schon. Wie kamen die dazu?
Die kamen auch durch Zufall dazu. Also die haben eine Samba-Gruppe auf der Straße gesehen. Mein Vater hat gesagt, kann ich auch. Und dann hat meine Mutter mit ihrer Freundin den Samba-Lehrer angesprochen und gefragt, ob er einen Workshop mit denen machen würde. Und dann haben die alle ihre Bekannten und Freunde zusammengerufen und haben so ihre Gruppe gegründet.
Also dann gingen Sie skeptisch mal mit als junger, pubertierender Kölner mit verschränkten Armen vor der Brust wahrscheinlich und haben gesagt, ja, jetzt zeige ich mal, was passiert.
Genau.
Was ist da passiert?
Ich bin auf die Probe gekommen und musste erstmal so ein kleines Schüttelrohr spielen. Damals war Alfonso Garrido, der Perkussionist von der TV Total Band, war der Lehrer dieser Band und hat mir dann diese Schüttelrohr in die Hand gegeben und hat da 2 Stunden neben mir gestanden und mit mir da das Schüttelrohr gespielt. Und und es war super. Ich habe tierisch Spaß gehabt.
Und eine gewisse Versöhnung mit den Eltern dann auch erlebt?
Ja, natürlich. Ich habe dann eine Zeit lang auch in der Band mitgespielt und dann irgendwann weitere Bands gefunden, in verschiedenen Bands gespielt.
Was hat den Spaß ausgemacht?
Kann ich gar nicht beschreiben. Also es war alle waren gut drauf. Man spielt was zusammen, also man muss nicht irgendwas alleine machen, sondern man ist nur so gut wie der Schwächste, also man muss im Team arbeiten, es hat einfach Spaß gemacht. Ich glaube, in dem Alter denkt man da nicht viel drüber nach, was dann da den Spaß ausmacht, sondern
ist das eine gute Herangehensweise an Samba, nicht allzu viel nachdenken?
Jein. Also einerseits ja, um locker zu sein, um aufnehmen zu können. Andererseits sollte man da auch mit ein bisschen Ernsthaftigkeit rangehen und respektieren, dass das die Kultur anderer Menschen ist.
Wie haben Sie das entdeckt dann weitergehend?
Ich habe dann in verschiedenen Bands gespielt, habe dann so eine Intensivfortbildung gemacht bei einem Lehrer Dudu Tucci, ein Brasilianer, der in Berlin lebt. Der macht so eine Intensivfortbildung für Perkussionisten. Und da bin ich hingegangen und habe dann da diese Ausbildung gemacht und habe mich immer weiter dafür interessiert und habe irgendwann auch gemerkt, das ist das, was ich in meinem Leben machen möchte. Ich möchte Musik machen.
Zu einem Zeitpunkt, an dem Sie noch nie in Brasilien waren?
Richtig, genau.
Also das ist alles hier entstanden?
Das ist alles hier entstanden.
Im kalten, dunklen Deutschland.
Genau, ich war auch immer einer der Verfechter von denen, die gesagt haben, man muss nicht in Brasilien gewesen sein, um gut Samba spielen zu können. Der Meinung bin ich immer noch, aber in Brasilien kann man einfach Sachen erleben, die man hier in der Samba-Szene in Deutschland oder in Europa so nicht erlebt. Also es gehört noch die Kultur dazu. Und das ist der Aspekt, der hier leider eben nicht so stark
Es wurde dann Ihr Beruf daraus, war das, also Sie sind jetzt Berufsmusiker.
Richtig.
Als Lehrer aktiv in diversen Bands, auch in Rio mittlerweile anerkannt. Da werden Sie uns gleich noch einiges zu erzählen müssen.
Ja.
Wären Sie auch so Musiker geworden oder ging das nur
über Samba? Ich glaube nicht. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich sonst geworden wäre. Aber während meiner Oberstufenzeit habe ich gemerkt, Samba ist das, was ich machen möchte. Und habe dann einfach auch schon kurz nach dem Abitur, während meinem Zivildienst, habe ich angefangen, die erste Samba-Gruppe zu unterrichten. Das war auch so mehr oder weniger zufällig. Es war eine Samba-Gruppe, die einen neuen Lehrer gesucht hat. Und die haben mich gefragt, kannst du dir das vorstellen? Und ich habe gesagt, ja, ich kann es ja mal ausprobieren. Und so habe ich es dann ausprobiert und habe gemerkt, es macht mir unglaublich viel Spaß, Leuten was beizubringen. Und wenn es was ist, was ich gut kann, ist umso besser. Und das hat super funktioniert. Und nach sind mehr Gruppen dazugekommen. Und heute kann ich relativ gut davon leben.
Und was war mit Britney Spears, Nirvana, Red Hot Chili Peppers, Metallica, um ein paar Namen zu sagen, aus dieser Zeit, in der Sie, ne, so in den 20ern oder vor den 20ern waren und was wahrscheinlich die Musik ihrer Jugend war, ihrer Szene?
Weder noch. Also ich glaube, ich hatte einen sehr bunten Musikgeschmack. Also ich habe im Prinzip alles gehört. Ich habe eine Zeit lang gehabt, wo ich viel Rap gehört habe. Ich habe irgendwann zwischendurch auch elektronische Musik gehört. Also das kann ich gar nicht so genau sagen, in welche Richtung das gegangen ist. Heutzutage höre ich fast ausschließlich brasilianische Musik.
Mhm. Und verstehen auch die Texte?
Ja, mittlerweile verstehe ich auch die Texte.
Wir haben ja auch teilweise portugiesische Titel hier im Programm oder brasilianische Titel und ich denke immer, da mache ich auf keinen Fall eine Musikansage, weil ich das Gefühl habe, das kann nicht gut ausgehen. Ich finde es total schwierig.
Ich finde es nicht so schwierig. Also ich glaube, Portugiesisch, besonders das brasilianische Portugiesisch, ist noch ein bisschen einfacher als das portugiesische Portugiesisch. Das ist relativ einfach, grammatikalisch. Das einzig Schwierige ist die Aussprache. Also manchmal, es gibt diese nasalen Laute im Portugiesischen, die sind für einen Europäer nicht ganz so einfach.
Machen Sie mal einen Vorrat, den schwierigen.
Zum Beispiel. Und das sind dann auch, sind natürlich auch, diese nasalen Laute kommen andauernd vor. Also wenn man Nein zum Beispiel sagt, dann heißt es No. Und das ist eben für einen Deutschen zum Beispiel relativ schwierig.
Es ist so eine weiche Sprache, finde ich, wie sie klingt. Und die Musik hat so viel, wir haben gerade diese Batteria, diese Rhythmusabteilung gehört, das geht so ab wie eine Rakete und es ist so laut und zackig und hart. Wie geht das zusammen?
Ich glaube, das geht ganz gut zusammen. Also die portugiesische Sprache eignet sich sowieso perfekt für Musik. Also ich mag zum Beispiel deutsche Musik nicht gerne, weil die deutsche Sprache sehr hart und kantig ist, sehr viele Konsonanten drin sind. Mhm. Und im Portugiesischen sind eben sehr viele Vokale und die dann auch noch nasal. Das heißt, die sind sowieso schon ein bisschen gesungen. Das passt eigentlich sehr gut. Ich glaube, dass dieser Kontrast zwischen den Rhythmusinstrumenten, die auch eher hart gespielt sind, und diesem weichen Gesang, ist eigentlich eine perfekte Mischung.
Also, Sie haben angefangen, hier in Köln intensiv sich mit Samba zu beschäftigen. Das ist eine Musik, die natürlich in der Karnevalszeit immer besonders populär ist, nicht nur in Rio, sondern mittlerweile auch hier. Sind Sie in Köln dann mit dem Karneval auch als Samba-Spieler mitgegangen?
Eine Zeit lang ja. Also ich bin in Köln aufgewachsen und war immer auf irgendwelchen Karnevalssitzungen oder Karnevalspartys oder an Karneval auch in der Stadt unterwegs. Und 2003 bin ich dann zum ersten Mal nach Rio geflogen habe dann da das Glück gehabt, dass ich in einer Samba-Schule mitspielen konnte. Allerdings nicht im Karneval, sondern nur auf den Proben. Und ich bin aber auch die ersten Jahre, seit 2003 bin ich dann jedes Jahr nach Rio geflogen und bin in den ersten Jahren immer wieder zurückgekommen für den Karneval und habe hier im Karneval dann mit meinen Musikerkollegen Samba gespielt. Ja. 2006 bin ich dann auch wieder hierher gekommen, obwohl ich in Rio ein Kostüm für den offiziellen Karneval angeboten bekommen habe.
Ein Kostüm?
Ein Kostüm bedeutet, man darf mitgehen im Karneval. Mhm. Das ist eben diese große Ehre, wenn man dann wirklich im Karneval mitgehen
in
darf.
In der Band, in der Samba-Schule.
Genau, in der Batteria der Samba-Schule und dann durch dieses Samba-Odromo da durchzuziehen. Ich habe aber dem Direktor der Batteria da damals abgesagt, weil ich gesagt habe, ich fliege zurück vor Karneval und feier Karneval in Köln, weil der Karneval in Köln ist eine Herzensangelegenheit für mich und da kann ich auch Samba spielen. Und dann bin ich aber so ein bisschen von meinen Musikerkollegen hängen gelassen worden. Das heißt, ich konnte nicht ganz
das so viel... Das wurde nicht belohnt sozusagen.
Naja, ich meine, man kann denen das auch nicht vorwerfen. Es war eiskalt, es hat geschneit und die wollten eben nicht so viel vor die Tür und Samba spielen, wie ich das wollte. Und dementsprechend stand ich dann manchmal abends mit nur zwei oder drei anderen Mitmusikern auf der Straße.
Und hatten ein großes Fragezeichen im Hinterkopf, genau, wahrscheinlich.
Genau, für Samba ist das doch dann etwas wenig. Und dann habe ich gesagt, okay, nächstes Jahr bleibe ich einfach mal über Karneval in Rio und hoffe, dass ich wieder ein Kostüm angeboten bekomme. Und das war dann auch der Fall. Und das war so ein unglaubliches Erlebnis, dass ich danach gesagt habe, das will ich ab jetzt jedes Jahr machen. Und seitdem bin ich jedes Jahr in Rio.
Wie exklusiv ist dieses Angebot, dass man da mitmachen darf, als Nicht-Brasilianer?
Das kommt ein bisschen drauf an, in welcher Sambaschule das ist. Also in kleineren Sambaschulen ist das durchaus möglich, dass man auch als Ausländer, man sollte natürlich relativ gut spielen können, aber man kann auch als Ausländer in einer kleinen Sambaschule mitgehen. Bei der Sambaschule, die ich mir da ausgesucht habe, ist es doch eher ein Exklusivrecht, sag ich mal. Also da ist es nicht so normal, dass da ein Ausländer mitgeht in der Batteria.
Das ist so ein bisschen wie Bayern München?
Richtig, ja, so ähnlich.
Ja. Um mal diesen Verein auch hier zu nennen.
Ja.
Was macht das Besondere aus von dieser Schule?
Also ich mag die Schule sehr gerne. In Brasilien sagt man, jeder hat eine Herzensschule, eine Schule, wo er hingehört. Und bei mir ist das definitiv diese Samba-Schule, Unidos da Tijuca ist der Name, weil ich da am offensten willkommen geheißen, wie sagt man?
So ähnlich, wurde.
Ich habe einfach mittlerweile ganz viele Freunde da und es ist so zu meiner Samba-Schule geworden, wo ich mich wohlfühle. Das ist für mich das Besondere an der Schule. Und ich glaube, nach außen hin ist das Besondere an der Schule, dass es eine sehr sympathische Schule ist, die zumindest nach außen hin, ich weiß nicht, wie es hinter den Kulissen aussieht, nicht so viel mit illegalem Glücksspiel oder Drogenhandel oder sowas zu tun hat, weil das spielt leider in Rio auch immer eine Rolle. Also einige von den Samba-Schulen werden zum Teil auch von Drogengeldern finanziert.
Und haben dann auch so ein zwielichtiges Image.
Ja, genau. Oder eine ganz große Samba-Schule zum Beispiel hat eben diesen Beigeschmack, dass ihr nachgesagt wird, dass sie immer die Juroren besticht, weil der Karneval in Rio ist wie ein Wettbewerb.
Ja.
Und da gibt es dann manchmal gute Noten, obwohl in diesem Kriterium die Samba-Schule da totalen Mist gebaut hat. Und das riecht dann natürlich nach Bestechung. Ja. Ne? Und das wird eben einer Schule zum Beispiel ganz besonders nachgesagt. Und unserer Gott sei Dank nicht.
Chris Quadecoto ist zu Gast in der WDR 5 Redezeit, einer der renommiertesten Samba-Musiker in Deutschland, der dann auch den Sprung geschafft hat. Jetzt waren Sie ja Samba erfahren, offensichtlich auch gut, sonst hätte man Sie nicht genommen. Nur, dass Sie ein sympathischer Mensch sind, hätte wahrscheinlich nicht gereicht.
Ja.
Wie war das dann, als Sie dann mit Brasilianern in Rio Musik gemacht haben? Was war da anders?
Das sind zwei Punkte. Einmal ist es natürlich das exakte Spielen. Also die Brasilianer machen das natürlich schon unglaublich lange. Die meisten fangen ganz klein an, das zu spielen. Und dementsprechend ist das Zusammenspiel aus dieser Band. Erstens ist es viel mehr Menschen.
Wie viele?
In Deutschland zum Beispiel sind die meisten Samba-Gruppen so zwischen 15 und maximal 30, würde ich sagen. Personen groß, und in Brasilien sind es dann eben bis zu maximal 300. Und trotz dieser großen Zahl sind diese Baterias unglaublich timingsicher. Also es klingt trotzdem unglaublich tight und unglaublich
beieinander,
genau. Das ist ein ganz großer Unterschied. Und das zweite ist natürlich das Drumherum, die ganze Kultur. Zu merken, in Brasilien wird Samba nie rein perkussiv gespielt, sondern immer mit einem Lied. Das heißt, es ist immer ein Cavaquinho, so eine Art kleine Ukulele, nur etwas hochwertiger.
Hört man die aus den ganzen Trommeln noch raus?
Die hört man nur raus, weil sie natürlich verstärkt ist. Ne? Also die haben dann große Soundwagen und über diese Soundwagen wird dann der Klang, der Ton von der Ukulele verstärkt und auch der Gesang.
Ja.
Und das ist einfach interessant, das zu sehen, dass es für die, das ist so wie Karnevalslieder. Das heißt, Lieder,
die singen auch dabei.
Genau, ja, die singen alle dabei. Mhm. Ja.
Was war ihr Part in dieser riesigen Band? Oder was ist ihr Part?
Also ich bin nach Brasilien gegangen und in Brasilien ist es so, in den Samba-Schulen bringt man sein eigenes Instrument nicht mit. Hier in Deutschland ist es so, jeder muss sich sein eigenes Instrument kaufen und dann bringt man das einmal die Woche mit zur Probe und probt damit. In Brasilien ist es so, die Instrumente sind von der Samba-Schule. Das heißt, man kommt gar nicht in die Möglichkeit, sich so ein Instrument zu nehmen, wenn man nicht jemanden kennt. Das einzige Instrument, wo das eine Ausnahme ist, ist das sogenannte Tamborim. Das ist so ein kleines Instrument, ich bin mir gerade nicht sicher, ob 6 oder 8 Zoll groß. So eine Mini-Rahmentrommel. Unglaublich hochgestimmtes Plastikfell und wird dann mit so einem Plastikstick genannt, hier in Deutschland zumindest genannt, Peitsche.
Also nicht zu
gespielt.
Verwechseln mit dem Schellenring, weil
ganz
bei Tamburin
genau.
Denke ich an den Schellenring, den wir hier
also
haben.
Also das Tamburin, was man hier so kennt, ist dreimal so groß im Durchmesser und ist auch viel, viel weicher gespannt, ne, hat einen viel, viel tieferen Ton und eben diese Schellen an den Seiten. Ja. Ne? Und
Sie das haben hat eins hier liegen, das ist ja. so ein Aluminium Rohr vielleicht, ne, 10, 14 Zentimeter Durchmesser.
Genau. Ja.
Wie klingt es denn so? Ein scharfer Ton, glaube ich.
Ja,
ne?
Ja, richtig.
Machen Sie mal.
Soll ich mal vor?
Ja, machen Sie
vorführen?
Mal vor, ja.
Okay.
Aber bei Tamburin denken ja viele, ach ja, ein Tamburin.
Ja, genau.
Ne?
Ja, nee. Und das Tamburin ist im Prinzip so hat die Aufgabe, wie so ein Bläsersatz in einer Big Band, um die Melodie rum oder mit der Melodie mitzuspielen. Aber ich führe einfach mal so einen Grundrhythmus vor, ne?
Ja, da wird schon klar, dass das eine komplizierte Angelegenheit ist und nicht zu verwechseln ist oder nicht zu unterschätzen ist. Wie viel sind dann in einer Band, die das Gleiche spielen?
Von den Tamburins sind bei Unidos, das kommt auch drauf an auf die Samba-Schule, aber bei Unidos da Tijuca sind wir knapp 40 Leute.
Und die spielen
dasselbe,
exakt dasselbe?
Die spielen exakt dasselbe, ja. Das wird von, ich sag mal Juli, August ungefähr bis zum Karneval mindestens zweimal die Woche geprobt. Das heißt, und es wird auch immer dasselbe Lied geprobt. Also im Oktober zum Beispiel, ungefähr im Oktober, wird das Lied ausgewählt. Also jede Samba-Schule sucht sich erst ein Thema aus und dann dazu werden dann Lieder komponiert und diese werden dann in so einem Auswahlverfahren vorgestellt, bis am Ende das Gewinnerlied, sag ich mal, übrig bleibt.
Und das wird dann auch im Sambodrom gespielt.
Genau. Und das wird dann von Oktober bis zum Karneval zweimal die Woche geprobt. Und zwar nur dieses Lied. Das heißt, es wird immer wieder dasselbe Lied geprobt. Die Leute müssen das alle absolut auswendig singen können. Also da spielen ganz viele Sachen eine Rolle.
Irrsinnige Energie. Macht das denn dann noch Spaß oder ist es?
Das macht Spaß. Es ist natürlich, es muss so gut sein, dass kein einziger von den Musikern im Karneval auch nur eine falsche Note spielt. Weil dafür gibt es Punktabzüge.
Und das hört man
aus
diesen 300 Leuten heraus und 40 Tamburinspieler, wenn da einer einen schlechten Tag hat.
Ja, ja, das hört man.
War das für Sie eine große Anspannung? Weil das ist ja jetzt ein Ton, den kann man nicht verstecken. Ne? Da kann man sich nicht irgendwo hinter einer großen Trommel verstecken.
Richtig,
der ist so präsent.
Ja.
Haben Sie Stress gehabt beim Spielen auch?
Ich sag mal so, als ich das erste Mal da war, und das war Zufall. Ich habe jemanden auf einer anderen Probe in der Woche zuvor kennengelernt und mit ihm Tamburin gespielt. Er hat gesehen, dass ich Tamburin spielen kann. Und als ich auf diese Probe gegangen bin, haben mir vorher alle meine Freunde gesagt, du brauchst dein Tamburin nicht mitnehmen. Die Batterie von Tijuca ist die beste in Rio, da kannst du sowieso nicht mitspielen. Ich habe aber trotzdem mein Instrument mitgenommen. Der Kerl hat mich da gesehen, hat sich an mich erinnert und hat gemeint, Moment, warte mal, willst du spielen? Also es war alles mehr oder weniger mit den Händen und Füßen, weil ich konnte damals noch kein Portugiesisch. Und dann hat er den Direktor der Tamburins, ne, also jede Instrumentengruppe hat einen eigenen Direktor, den gefragt, ob ich mitspielen darf. Und er meinte, naja, vielleicht hier am Rand. Und dann höre ich mir das mal an. Und das habe ich dann gemacht. Ich habe dann am Rand gespielt. Da war ich natürlich sehr nervös. Ne?
Und haben gehört, was die anderen machen und sich dann da reingehängt.
Genau.
Ja.
Und der Direktor kam dann zwischendurch ein paar Mal zu mir rüber, hat sein Ohr zugehalten und ganz nah an mein Instrument rangegangen. Und nach der Probe kam er zu mir und meinte, ey, du spielst echt gut. Wenn du möchtest, kannst du immer wieder gerne zurückkommen, kannst gerne mit uns proben. Nur im Karneval mitgehen kannst du nicht, weil ich habe schon alle Plätze vergeben. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ja, perfekt, für mich ist es ideal, weil ich war sowieso nur die Vorkarnevalszeit in Rio, weil ich ja an Karneval wieder zurück in Köln war.
Was macht das aus, dass die Menschen das ja offensichtlich so unglaublich ernst nehmen und so viel Zeit investieren und sich dann auch mit einem Stück so beschäftigen, auf dieses Ereignis hinarbeiten, wo sie dann den Auftritt haben? Was macht das so wichtig? Warum diese Bedeutung?
Das kann ich nicht genau beschreiben. Also ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber für die Brasilianer, für einige Brasilianer, natürlich nicht für alle, aber für viele Brasilianer ist die Samba-Schule so ein Ort der Begegnung. Also einfach ein Ort, wo man hingeht, seine Freunde trifft, man trinkt ein Bier zusammen, hört nebenbei auch noch gute Musik oder spielt selber noch die gute Musik, ne, wenn man mitspielt. Aber es ist, wie gesagt, nicht nur für die Musiker, sondern auch für die normalen Leute, die zum Beispiel an einem Samstag anstatt in die Disco gehen, die in die Samba-Schule. Und in der Samba-Schule werden dann alte Lieder, man kann sich das so vorstellen wie Karnevalslieder, wie so eine kleine Karnevalsparty. Und natürlich sind die Leute da nicht verkleidet, sondern rausgeputzt, als wollten sie in eine Disco. Und die tanzen dann da und feiern und singen die Lieder, aber eben nicht zu CD, sondern zu der Batterie, die oben auf der Bühne steht, und den Sängern, die alte, bekannte Lieder durch das Mikro trällern.
Also es ist ein soziales Erlebnis über das ganze Jahr.
Ganz genau.
Auch eine soziale Funktion, die da drin liegt, also verschiedene gesellschaftliche Gruppen, die sich da treffen.
Ich würde behaupten, dass es nur sehr wenige aus der Oberschicht gibt, die in den Samba-Schulen da rumlaufen, aber ansonsten, also die Mittelschicht und Unterschicht ist mehr oder weniger halb-halb da vertreten, würde ich sagen.
Lass uns ein bisschen über Klischees reden.
Ja.
Ich kenne ja jetzt beide Seiten, die deutsche und die brasilianische. Das Klischee, die Deutschen haben doch irgendwann mal den Besenstiel verschluckt und alle in Brasilien haben das von klein auf drauf und können das einfach.
Ja.
Was ist da dran?
Ich sag mal so, musikalisch haben die Brasilianer den Vorteil, dass sie diesen Swing, der in brasilianischer Musik ist, dass sie den schon seit klein auf immer gehört haben. Das heißt, wenn ein Deutscher diese Musik lernen möchte zu spielen, wird er Probleme damit haben, diesen Swing zu spielen und nicht ganz gerade zu bleiben, wie wir das aus der europäischen oder amerikanischen Musik kennen. Ja, das ist einfach ein riesengroßer Unterschied.
Können Sie es mal kurz vormachen, wie jetzt Swing ausmacht?
Kurz den Kopfhörer abnehmen.
Weil hier liegen circa, wie viele Trommeln sind es? Es sind einige. Eine wird jetzt umgeschnallt. Das ist eine, die ist so groß wie so eine Schlagzeug-Tom- oder Snare-Trommel. Da ist auch ein Draht unten dran, sehe ich. Das heißt, das wird auch so ähnlich sich wie eine Snare anhören, ne?
Genau, das ist im Prinzip so eine Art Snare. Mhm. Ist nur nicht mit so einem Snare-Teppich unten drunter, sondern mit Gitarrenseiten oben auf dem Schlagfell gespannt. Dadurch hat es nicht so einen langen Nachklang, sondern ist einfach ein bisschen kürzer, ein bisschen trockener. Also der Unterschied wäre, dass man, wenn ich ganz gerade spielen sollte, einen absoluten Basisrhythmus, dann wäre es so. Das wäre ganz gerade.
Oscar in der Blechtrommel.
Genau, das wäre ganz gerade. Wenn ich jetzt versuche, da ein bisschen Swing reinzuspielen, dann muss die linke Hand vor allen Dingen arbeiten. Die Schwierigkeit für die Deutschen ist, dass die linke Hand betonten Schlägen mit der rechten immer so ein bisschen nachtitscht. Das heißt, die linke ist meistens zu schnell.
Aha.
Das ist ne, also die Leute denken immer, meine Linke, die ist zu langsam, ich habe die nicht unter Kontrolle, aber sie ist meistens zu schnell, weil sie zu unkontrolliert ist.
Ja.
Und die Linke muss einfach eine von den beiden Sechzehnteln pro Zählzeit ein klein bisschen später spielen, damit dieser Swing entsteht.
Ja.
Und mit Swing wäre dann eben
Der Kopf bewegt sich gleich dabei.
Genau.
Ja.
Und das ist im Prinzip so, wie man auch im Jazz mit Swing oder ohne Swing spielen kann. Ne? Es sollte mit Swing sein, aber nicht jeder Jazzmusiker hat das im Blut.
Ich soll ja auch hier scheitern heute.
Ja.
Wenn es beim Thema Swing, darf ich mir das jetzt umhängen hier so rum?
Ja, genau. Aber die andere Seite nach oben, das andere Fell nach oben.
Das andere,
genau.
Die Gitarrenseite
genau,
nach oben.
Ja,
ja, also Sie sind ja Lehrer, ne?
Richtig.
Jetzt habe ich so ein Ding hier rum. hört das auch, ja, haben schon einige drauf rumgehauen. Ja. Was soll ich tun?
Erstmal abwechselnd, also die Hände immer rechts, links, rechts,
immer
links,
rechts, links,
links, rechts, links. Und immer das erste Sechzehntel betonen, also von vier Schlägen immer die Eins betonen. Also eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei, vier, rechts, links, rechts, links, rechts, links. Rechts, links, 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 rechts, links. Genau. Ganz genau. Ja, jetzt.
Ja.
Ganz genau. Ja, genau. Sehr gut. Sehr gut.
Es ist immer abwechselnd, das sehen ja die Leute jetzt nicht. Das ist sehr ungewöhnlich, weil, also ich kann jetzt auch nicht Schlagzeug spielen, um das immer vorneweg zu sagen. Ja. Aber beim Schlagzeug ist ja so, dass die eine Hand im Grunde immer in dem Beat bleibt und die andere die Variation macht und so uns das vielleicht auch näher liegt.
Ja, das
weil immer
das
abwechselnd
weiß ich
die
nicht.
Schläge zu machen, ist ja sauschwer.
Ich glaube, als Europäer hat man eher schon mal an einem Schlagzeug gesessen, als dass man eine Samba-Trommel in der Hand hatte, wenn man nicht gerade Samba spielt. Deswegen neigen die meisten Leute erstmal dazu, ich mache alles auf der einen Hand und mit der anderen Hand mache ich nur irgendwo eine kleine Note dazwischen. Das liegt natürlich auch daran, dass die rechte bzw. die starke Hand natürlich viel, viel versierter ist. Hat natürlich viel, viel mehr Möglichkeiten, irgendwas zu spielen.
Machen Sie mal was ich auf keinen Fall kann.
Okay.
Diese kleinen Knatterer da rein, ne?
Ja.
Das ist, und das alles, aber auch mit so einer Präzision, dass vielen Menschen, dass wirklich alle parallel gleichzeitig machen.
Ja. Und von diesem Instrument sind es besonders viele, es sind circa 100 Stück.
Bah.
Ja. Weil das diesen Klangteppich ergibt. Ne? Also es gibt eben ganz viele verschiedene Instrumente und dieses Instrument, die sogenannte Kaisha, also die Snare Drum, die macht diesen Klangteppich.
Und Sie waren dann dabei, bei dem Saisonhöhepunkt Finale Einmarsch Sambodrom.
Ja, genau.
Wie war das?
Beim ersten Mal war es nur, also es ist jedes Mal eine unglaubliche Erfahrung, aber beim ersten Mal war es natürlich besonders eine besondere Erfahrung, weil ich war unglaublich nervös, weil ich habe gehofft, dass ich alles gut gelernt habe und sauber spielen kann, aber natürlich 100% sicher kann man sich nie sein und mit Nervosität neigt man natürlich noch mehr dazu, irgendwo eine Note nicht ganz sauber zu spielen, aber es ist alles gut gegangen, es war einfach ein unglaubliches Gefühl. Für viele von den Leuten, die da leben und seit klein auf schon für diese Samba-Schule auch leben, ist es so emotional, dieses Erlebnis, dass die alle kurz bevor es losgeht, fast 50% der Trommler fangen alle an zu weinen.
Ach.
Also das sind die härtesten Kerle, die auf einmal die Tränen in den Augen haben.
Sie so angespannt sind und
weil
so,
sie so
viel
angespannt,
Emotionen
genau, weil sie ein Jahr lang darauf hingearbeitet haben, endlich das abzuliefern und es ist alles gut vorbereitet oder auch nicht. Das ist der Moment. Da geht's um alles, ne? Und man kann es nur einmal machen. Danach ist es passiert.
Und löst sich das dann, wenn man diese Kraft spürt, die von der Musik ausgeht?
Genau. Wenn die Batterie dann erstmal anfängt zu spielen, dann ist man schon mal ein bisschen entspannter. Dann gibt's noch die Momente, wenn man vor der Jurykabine eine besondere rhythmische Phrasierung oder sowas spielen oder irgendeinen Break spielen muss. Da gibt's dann nochmal den Moment, weiß ich den Break noch, weil die Breaks kommen natürlich nicht so oft wie der normale Grundrhythmus, ne? Sondern die übt man dann irgendwie 3-4 Mal pro Probe und dann
müssen die arme Wurst, die daneben haut dann, das kann ja mal passieren, ne?
Ja, das ist passiert, aber es ist selten. Es ist wirklich sehr selten.
Ein anderes Klischee müssen wir auch noch ansprechen, weil wenn man das hier vom Sofa her sich ansieht, bleiben natürlich die hüftschwingenden Frauen, die Bikinis tragen, Stoff so groß wie eine Briefmarke, schon ziemlich im Auge hängen und man hat das Gefühl, dass eine sehr kräftige erotische Grundstimmung durch die Musik schwappt und durch das, was da passiert. Ist das auch so, wenn man dabei ist?
Das stimmt zum Teil. Also das Klischee kann man zum Teil unterstützen, zum Teil aber auch nicht. Also es ist, man muss da einen Unterschied machen zwischen Samba und Brasilien oder Samba und normaler Gesellschaft. Grundsätzlich, Brasilien ist ein tropisches Land, es ist viel heißer. Natürlich sieht man viel mehr Haut. Die Menschen haben alle viel weniger an als hier. Was aber nicht gleichbedeutend ist mit... Hier,
sie alle übereinander herfahren bei jeder Gelegenheit.
Genau.
Verstehe, ja.
Und in den Samba-Schulen ist es natürlich so, es gibt die Passistas, die sogenannten, die Solotänzerinnen, wobei es gibt auch Solotänzer, es gibt also auch männliche Passistas, die haben immer so ein Bikinis an, natürlich, ne, diese Feder, die man so kennt.
Die Frauen,
genau, die Männer nicht. Die Männer haben meistens dann so einen weißen Anzug an, mit einem Hut, und die tanzen eben sehr
erotisch.
Erotisch, ja.
Aber wenn Sie da an Ihren Break denken, wahrscheinlich haben Sie ganz andere
Sachen im Kopf, ja.
Ja, wir sind am Ende angekommen. Meine Güte, das ging schnell. Ja. Chris Quadekoto war hier zu Gast bei WDR 5 in der Redezeit. Und Sie haben noch ein Stück Musik mitgebracht, bei dem wir auch Ihre Band hören, Kapangas.
Nein, das stimmt leider nicht.
Dann spreche ich durch.
Das ist die Band Zuculegao. Ich bin zwar selber nicht mehr in der Band. Aus Zeitgründen musste ich da aussteigen. Aber wir haben damals einen Samba aufgenommen. Den hat Ingrid Adler, eine Brasilianerin, die auch bei Zuculegao mitspielt, die hat ihn komponiert, also sie hat den Text geschrieben, hat sich dann aus Brasilien ein bisschen Hilfe geholt bei der Melodie und wir haben dann dazu das perkussive Arrangement.
Und man hört sie auch als Sänger bei dem Stück, das sollten wir uns auch jetzt...
Genau, ich bin auch Sänger.
Also, dann stürzen wir uns da hinein. Vielen Dank für den Besuch, alles Gute, wahrscheinlich demnächst im Karneval doch eher in Rio, ne?
Ja. Ich bleibe Karneval in Rio. Vielen Dank auch.
Chris Koto war zu Gast in der WDR 5 Redezeit. Dankeschön, alles Gute.
Hoje eu quero sambar, amor eu vou. Hoje eu vou pra avenida ser feliz. Vou curtir minha paixão do jeito que eu sempre quis. Hoje eu quero sambar, amor eu vou.
Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.